euch dran zu erinnern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Letzte Worte großer Männer. Auf die legt man ja immer besonders Wert. Es gibt sogar Sammlungen oder, so wie hier, christliche Traktate, die nur solche Worte enthalten. Letzte Worte großer Männer. Und das ist ja verständlich. Am Ende von einem Leben, da weiß man mehr als am Anfang. Matthias hat letzten Sonntag über Grünschnäbel uns berichtet und gepredigt. Klar, jeder muss mal anfangen. Aber es bleibt ja nicht dabei. Man wächst und man reift und man lernt mehr, man erkennt mehr. Und wenn es dann zum Ende geht, dann kann man all sein Wissen und seine ganze Erfahrung und seine volle Weisheit bündeln in den letzten Worten. Und wenn es dann bei euch mal soweit ist, könnt ihr ja vielleicht dran denken. Die ersten offiziellen Worte großer Männer, die werden dagegen weniger beachtet. Ich habe also noch keinen Traktat gesehen, wo die ersten Antrittsworte großer Männer berichtet werden. Und auch das ist verständlich. Am Anfang hat man halt noch nicht so viel Erfahrung. Wenn erste Worte von großen Männern berichtet werden, dann ist es meistens eigentlich gegenteilig. Dann wird gezeigt, ja, schaut mal, wie sie damals mal gedacht haben, aber wie sie sich dann verändert haben. Und wenn man vielleicht Menschen fragen würde, würdet ihr dieses und jenes Statement, was ihr damals mal gesagt habt, jetzt unterschreiben können, dann würden viele sagen, oh nein, das sehe ich jetzt anders. Das geht sogar großen Männern so. Sogar großen Männern der Kirche so. Luther zum Beispiel, der hat ja extrem viel geschrieben und hat dann später in seinem Leben gesagt, ja, damals habe ich das noch so und so gesehen, aber jetzt habe ich noch das und das erkannt und deshalb kann ich jetzt es nicht mehr so sehen. Und nicht nur Luther ging es so, sondern ich denke, auch einigen großen, wichtigen biblischen Personen ging es so. Wenn wir zum Beispiel Abraham sehen. Abraham, der Glaubensvater. Die ersten Worte, die wir von ihm persönlich in der Bibel überliefert haben, das sind die, als er mit seiner Frau durch das ganze verheißene Land durchgereist ist und dann kommt er nach Ägypten und dort stiftet er seine Frau zum Lügen an. Da sagt er, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Nun, das ist schön, aber jetzt kommt's. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist deine Frau und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Also nicht ganz so rühmlich. Sein Enkel, der Jakob, der aber auch nicht so richtig rühmlich mit seinen ersten Worten, als sein Bruder Esau von der Jagd nach Hause kam und richtig Kohldampf hatte und diese Linsensuppe wollte, da sagte er, ja, dann verkaufe mir doch dein Erstgeburtsrecht. Mose selbst, der das ja in seinen Büchern hier aufgeschrieben hat, der war auch nicht so sehr rühmlich. Seine ersten Worte, nachdem Gott ihn berufen hat, zu diesem Dienst, zu diesem Errettungswerk, waren, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen kann und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Mit anderen Worten, lieber Gott, das ist ja schön, dein Plan, aber such dir bitte jemand anderes. Ähnlich der Prophet Jeremia, den behandeln wir gerade bei uns in der Bibelstunde. Als er berufen wurde, sagte er, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin zu jung. Also die haben irgendwie Angst gehabt vor der Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat. Nun, es sind sicherlich noch positivere Worte in der Bibel von Männern, erste Worte aufgeschrieben. Aber die ersten überlieferten Worte von Jesus, die uns Lukas in seinem Evangelium aufschreibt, die sind dennoch einmalig. Sie grenzen sich ab. Und das ist nicht nur so, weil Jesus, als er sie sprach, erst 12 Jahre alt war. Und das ist heute mein Thema, Jesu erste Worte. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und wir haben ja in der Weihnachtszeit die ganzen weihnachtlichen Texte behandelt. Lukas hat uns berichtet von der Geburt des Johannes, von der Geburt von Jesus. Und dabei wurde immer wieder deutlich in diesen Texten, dass Jesus nicht nur irgendein Kind ist, sondern dass Jesus der verheißene Retter ist. Ja, dass er von Gott kommt und dass er das Heil bringen wird. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an den alten Simeon, den Propheten im Tempel, als er nur das Baby sah, das Jesus-Baby sah. Da sagte er, meine Augen haben dein Heil gesehen. Und so haben dann auch Hanna und Elisabeth und Maria und Zacharias und sogar der Engel über Jesus Zeugnis abgelegt. Sie sprachen alle über ihn. Und heute ist es nun soweit, heute spricht Jesus selbst. Die Frage ist natürlich, was wird er sagen? Was wird der sagen, von dem so viel erwartet wird? Und dazu wollen wir jetzt auf den Predigtext hören, der steht auch auf den Zetteln, die ihr habt. Der steht in Lukas Kapitel 2, Vers 40 bis 52. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Schon im letzten Abschnitt, in der letzten Predigt im Lukas-Evangelium, da haben wir gehört, wie fromm und gottesfürchtig Maria und Josef waren. Sie hielten an all den Vorschriften, an den Gesetzen, an den Traditionen fest. Sie waren Gottes Anweisung gehorsam. Und genauso erzogen sie auch ihren Sohn in dieser Frömmigkeit, zu dieser Gottesfurcht. Sie brachten sogar ihr Baby in den Tempel, um es Gott darzustellen, um es ihm zu weihen. Nun, zum Tempel zu gehen, das haben wir schon gehört, das war beschwerlich. Die Familie, die wohnte in Nazareth, das war so ziemlich die entfernteste Ecke damals in Israel. Man brauchte also bis nach Jerusalem ungefähr 3 bis 4 Tage, eine Strecke von 140 Kilometern. Die konnten nicht mit dem Auto fahren, nicht mit der Bahn, ja nicht mal mit dem Fahrrad, sondern sie mussten zu Fuß gehen. Und das ohne toller Lederwanderschuhe, nehme ich an, mit gefederter Sohle. Und diese Reise, die war nicht nur anstrengend, sondern sie war auch sehr gefährlich. Es gab Räuber und alle möglichen Leute auf der Straße, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Jesus erzählt ja später mal ein Gleichnis über den barmherzigen Samariter. Und da berichtet er von jemand, der überfallen wird von Räubern. Und da hat er sicherlich die Straße zwischen Jericho und Jerusalem im Sinn. Eine Straße, die durch Schluchten geht, wo wirklich viele Räuber waren. Und deshalb hat man diese Reise auch nicht alleine gemacht, sondern man pilgerte in Gruppen. Man pilgerte in einer Dorfgemeinschaft oder mit seinen Verwandten und Bekannten zusammen. Und das Tolle an Josef und Maria war, dass sie diese Reise eben nicht nur einmal gemacht haben mit ihrem Jesusbaby, sondern sie machten es jedes Jahr. Da steht Vers 41, und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Nun, warum gingen sie nun eigentlich jedes Jahr? Warum dieses ständige Pilgern? Das ist so, weil es im Gesetz befohlen war. Alle Männer mussten zum Passafest nach Jerusalem gehen, zum Tempel. Die Frauen, die mussten nicht, die konnten. Das war ein Zeichen von besonderer Frömmigkeit. Nun, ein Mann wurde man mit 13 Jahren. Erst dann unterlag man dieser Pflicht, dass man zum Tempel gehen musste. Aber bei den Juden, bei den frommen Juden war es eben Sitte, die Jungen schon vor dem 13. Lebensjahr an diese Bräuche und ans Gesetz heranzuführen. Es gab noch nicht diesen Brauch der Bar Mitzwa, aber es war dennoch so, dass man halt mit 13 Jahren unter in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wurde. Es ist interessant, in der Bibel steht auch nichts irgendwie von irgendwie einem Jugendlichen. Es gibt nicht ein Jugendalter, sondern es gibt Kinder und dann irgendwann ist der Punkt und dann ist man im Kreis der Erwachsenen. Und genauso werden sie dann auch behandelt. Und so lesen wir dann auch von Jesus, Vers 42, und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Nun, wir können spekulieren, ob das jetzt das erste Mal für Jesus war, dass er so diese Reise mitmachte. Ich nehme an, dass es nicht das erste Mal war, sondern dass er eben, als er 12 Jahre alt war, auch mit dabei war. Und man merkt, dass es wahrscheinlich nicht das erste Mal war an der Rückreise. Die Eltern, die haben nicht etwa ihre Aufsichtspflicht verletzt, weil sie gar nicht aufgepasst haben, ob Jesus jetzt wieder mit zurückkommt, sondern sie vertrauten ihm. Sie wussten, dass Jesus Bescheid wusste. Ja, warum gehen wir nach Jerusalem? Was geht dort genau ab? Wann geht's zurück? Mit welchem Tross? Wann muss man wo sein? Alles war eigentlich klar. Und außerdem gab es ja noch die ganzen Verwandten. Jeder passte auf jeden auf. Und anders ging es auch nicht. Denn wir müssen uns vorstellen, Jerusalem, das war eine Stadt mit ungefähr 60.000 Einwohnern. Und zum Passafest kamen ungefähr 1 Million Besucher. Philo, der Historiker, der schreibt, dass zu solch einem Fest ungefähr 250.000 Passalämmer geschlachtet wurden. Das heißt, in dieser Stadt war richtig viel los. Wenn wir das mit Osnabrück vergleichen, Osnabrück hat so ungefähr 170.000 Einwohner, also knapp das Doppelte von Jerusalem zu der damaligen Zeit. Das heißt, wenn wir so ein Fest hier hätten, müssten 2,7 Millionen Leute hier zu Gast sein. Und nicht bloß tagsüber, sondern auch schlafen. Das heißt, auch hier, das Haus wäre überall voll mit irgendwelchen Leuten. Es ist richtig viel los. Und so lesen wir dann eben schlicht Vers 43, und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, okay, bis hier ist alles in Ordnung, alles ging seinen Gang, doch wir haben gehört, es blieb ja nicht so, denn es geht weiter, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Nun, trotzdem, das ist doch merkwürdig, oder? So ein Verhalten von Jesus. Versündigt sich Jesus hier nicht gegen seine Eltern? Ist das nicht eigentlich ungehorsam? Hatte Jesus also vielleicht doch sowas durchgelebt wie so eine rebellische, pubertäre Phase? Ich meine, da darf er schon mit nach Jerusalem kommen, kann 7 Tage lang das Fest mitfeiern und dann vertrödelt er die Abreise und anstatt bei seinen Eltern beim Dross zu sein, scharwenzelt er irgendwo im Tempelbezirk rum. Andererseits haben wir heute in der Lesung gehört, im Hebräer, da steht, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der an allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Fragt man sich doch, passt das zusammen? Nun, schauen wir mal weiter. Wie ging es hier in dieser Geschichte weiter? Erst nach dem ersten Reisetag, da, wo alle Familien dann wieder zur Nacht zusammenkamen, erst da bemerken Josef und Maria ihr Problem. Bis dahin meinten sie also, Jesus wäre irgendwie unter den Gefährten. Und nun war natürlich wahrscheinlich große Aufregung. Sie suchten ihn unter den Verwandten und den Bekannten. Und dann war der Schrecken groß, kein Jesus da. Nun, natürlich zurück nach Jerusalem und dort weitersuchen. Wir lesen da Vers 46. Und es begab sich nach 3 Tagen... Also wahrscheinlich ein Reisetag weg von Jerusalem, ein Reisetag wieder hin zu Jerusalem und ein Suchtag. Nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Wir müssen hier beachten, es ist also nicht so, dass Jesus lehrt, sondern Jesus lernt. Ja, Jesus ist kein Wunderkind, das hier schon mit 12 Jahren seine erste Vorlesung hält, sondern er ist ein sehr aufmerksamer Schüler, welcher viel versteht und die richtigen Fragen stellt. Und das ist toll. Und da freut man sich. Und wenn es ein 12-Jähriger ist, der so verständig ist, na, dann wundert man sich. Ja, da kann man nur staunen. Und deshalb steht dann da Vers 47. Und alle, die ihm zuhörten, die verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Also sie sind nicht begeistert über das, was Jesus alles schon weiß, wie weise er ist, sondern sie sind begeistert darüber, wie schnell er wächst, wie viel er erkennen und verstehen kann. Also, die Gelehrten, die wundern sich. Und die Eltern, als sie ihn dort nach 3 Tagen finden, da steht, sie entsetzten sich. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Die einen verwundern sich, die anderen entsetzen sich. Nun, wo liegt hier der Unterschied? Müssen wir jetzt sagen, gut, das ist positiv und das ist negativ? Verwundern, wenn wir sehen, wie das an anderen Stellen auch verwendet wird, dann sehen wir, das drückt ein Erstaunen von Menschen auf, die die Nähe und das Handeln Gottes spüren. Später im Lukas-Evangelium, da lesen wir, wie Jesus einen Jungen erweckt. Er ist gestorben, er tut ihn zum Leben erwecken. Und dann sagte seine Eltern, ja, jetzt gebt ihr noch was zu essen. Und dann steht dann, dass seine Eltern, die gerieten außer sich. Da ist dieses Wort, sie entsetzten sich, wie Jesus das gemacht hat. Oder später in der Apostelgeschichte, da berichtet uns Lukas über Pfingsten, wie dieses Getöse entstand und alle sprachen in verschiedenen Sprachen und diese vielen Gäste und Pilger in Jerusalem, die konnten hören und verstehen, was sie sagten in ihren eigenen Sprachen. Und da steht dann dort, und sie entsetzten sich darüber. Sie verwunderten sich darüber. Nun, und genauso geht es hier den Lehrern, die bei Jesus sitzen. Es ist nicht so, dass sie jetzt erkannt hatten, wie besonders göttlich Jesus ist, aber sie sehen, sie verwundern, sie staunen darüber, wie besonders begabt Jesus ist. Und jetzt kommt, dass seine Eltern sich entsetzen. Nun, entsetzen ist hier nicht negativ gemeint, so im Gegensatz zu verwundern, sondern Entsetzen drückt aus, dass man durch gewisse Ereignisse verändert wird. Man war vielleicht gerade noch böse, aber nun, nachdem man die Situation richtig sieht, da ist man einfach baff. Man bekommt mit einem Schlag eine andere Sichtweise. Ja, dieses Wort wird verwendet, wo Lukas dann berichtet im 4. Kapitel, dass Jesus mit Vollmacht lehrt. Und die Leute merken, ja, das ist anders als bei den Pharisäern. Und dann sind sie betroffen, da sind sie entsetzt. Sie merken, das ist was anderes, sie bekommen eine andere Sichtweise. Oder auch in der Apostelgeschichte, wo Paulus auf seiner Missionsreise unterwegs ist und dann kommt er zu einem Statthalter und er erzählt ihm das Evangelium und am Hof des Statthalters ist ein Zauberer und dieser Zauberer, der möchte den Statthalter vom Evangelium abhalten. Und irgendwann reicht es dem Paulus und er sagt, sei ruhig und er lässt diesen Zauberer erblinden. Und für eine gewisse Zeit jedenfalls. Und da erschrickt der Statthalter. Und da steht dann, als nun der Statthalter sah, was geschehen war, da wurde er gläubig, entsetzt von der Lehre des Herrn. Also er hat auf einmal eine Änderung seiner Sichtweise bekommen. Er hat es auf einmal gemerkt, das ist was Neues, was anderes. Und genauso geht es Josef und Maria. Die sind einerseits verwundert über das, was sie sehen, aber andererseits auch erleichtert. Nun, wie können wir uns das vorstellen? In welcher Situation Maria und Josef sich befinden. Stellt euch vor, wir machen halt einen Gemeindeausflug. Wir pilgern alle nach Hannover und es ist irgendein großes Fest. Und dann fahren wir alle wieder zurück. Und als wir hier sind, merken wir, Jonas ist nicht unter uns. Und sofort stürmen wir wieder zurück. Wir rufen schon die Polizei, wir machen große Suchaktionen. Und dann, spät am Nachmittag, finden wir ihn nicht. Haben uns aber verabredet, in der ART zu treffen. Und dort sitzt er in der Vorlesung mit Herrn Nestvogel und stellt hochinteressante Fragen. Ja, wir waren gerade noch voller, wie konnte das nur geschehen und wie konnte der da doch irgendwie alles gewusst. Und dann, Mensch, toll. Ja, so vielleicht haben sich Maria und Josef gefühlt. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass sie sich Sorgen gemacht haben. Ja, da steht dann Vers 48 in der zweiten Hälfte und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Sie, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Sie hatten wirklich Angst um Jesus. Ihnen wurde Gottes Sohn anvertraut, natürlich. Und dann ist er weg. Sie haben richtig Schmerzen gehabt. Maria ging es wirklich schlecht und sie macht Jesus sozusagen hier auch diese, sie hält es Jesus, sie sagt es Jesus, sie macht ihm fast einen Vorwurf. Und nun, auf diese Worte hin, jetzt kommen die ersten Worte von Jesus. Was wird Jesus jetzt entgegnen? Vers 49. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Nun hat uns Lukas hier sowas wie ein Streitgespräch zwischen Jesus und seinen Eltern aufgezeichnet. Ist es das, was wir aus den ersten Worten von Jesus lernen sollen? Bestätigt sich jetzt hier der Verdacht, dass Jesus eine rebellische Phase in seinem Leben hatte? Ja, sie haben ihn mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sagt, ja, warum? Mensch, ihr hättet es doch wissen müssen. Ihr hättet doch es besser wissen müssen. Und ich kann euch sagen, so ist es nicht. Jesus war sündlos, so wie wir es im Hebräer gelesen haben. Aber Lukas, der Evangelist, der hat keine Angst davor, uns zu zeigen, dass Jesus unreif war. Das müssen wir beachten. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Unreife und Rebellion. Auch Jesus musste wachsen und reifen. Nicht, dass er unreif war für sein Alter, aber er war unreif in Bezug auf das, was er mal werden sollte. Jesus war einfach ein 12-jähriger Junge. Jesus war unreif. Er war auf dem Weg zur Mannesreife, die dann das alles tragen und ertragen konnte, was Gott für ihn bestimmt hatte. Aber dahin musste eben Jesus erst noch wachsen. Obwohl er Gott war, so war er eben auch nur ein Mensch. Und er musste sich entwickeln wie jeder andere Mensch. Und sicherlich war das ein kontinuierlicher Prozess. Jesus war vor 2 Jahren sicherlich noch nicht so weit und in 2 Jahren, als er dann 14 war, war er sicherlich noch viel weiser und reifer. Also wir müssen festhalten, Jesus war nicht rebellisch, aber er war unreif. Und darum beeilt sich Lukas uns dann auch zu berichten, dass Jesus gehorsam war. Das steht dann Vers 51, gleich danach, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und wenn wir genau hinsehen, und darum habe ich auch den letzten Vers des letzten Predigttextes hier wieder mit abgedruckt, ist diese ganze Perikope, dieses ganze Stück eingerahmt von Bemerkungen darüber, wie Jesus sich entwickelt. Lukas möchte sozusagen von vornherein ein Missverständnis ausschließen. Da steht Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und dann ganz am Ende, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also Maria und Jesus hatten hier keinen Kampf, kein Streitgespräch. Sie redeten einfach auf anderem Niveau. Maria sagt, es war doch klar, dass wir dann und dann abreisen wollten, dass alle da sein mussten. Und Jesus sagt, ja, liebe Mutter, es war doch klar, dass ich in dem sein musste, was meines Vaters ist. Jesus, verstehst du nicht? Ja, Maria, Mutter, verstehst du nicht? Und dennoch war Jesus perfekt. Aber wir dürfen eben nicht denken, dass ein perfekter 12-Jähriger mit einem perfekten 30-Jährigen zu vergleichen ist. Jesus war ein Kind und er handelte wie ein Kind. Jesus war unreif und nicht rebellisch. Und für uns ist es wirklich wichtig, diesen Unterschied zu erkennen und zu begreifen, nicht nur in Bezug auf Jesus, sondern auch in Bezug auf unsere eigenen Kinder oder in Bezug auf unsere Nächsten, auf unsere Mitmenschen, auch auf uns persönlich. Ja, wenn ihr Kinder habt, dann geht es eben nicht darum, dass wir Unreife bei unseren Kindern bestrafen müssen. Nein, wir müssen sie bestrafen, wir müssen sie züchtigen, wenn sie rebellisch sind. Oder wenn wir mit unserem Nächsten, mit irgendwelchen Freunden zusammen sind, dann müssen wir uns nicht über sie ärgern, wenn sie in irgendwelchen Punkten unreif sind, sondern sollten wir wirklich versuchen, sie einfach weiterzubringen. Und ich denke, vielleicht am wichtigsten ist es, wenn wir auf uns persönlich gucken. Wenn du noch an derselben Stelle bist, wo du vielleicht vor 4 Jahren warst, dann musst du dich tatsächlich hinterfragen. Dann ist das nicht einfach Unreife, dann ist das Rebellion. Wenn du an gewissen Stellen einfach nicht weiterkommst, einfach stecken bleibst, dann musst du dich fragen, was hält mich dort fest? Was ist wichtiger, als jetzt hier Jesus zu folgen, ihm gehorsam zu sein? Und es gibt natürlich Sünden, wenn wir jetzt daran denken, die haben uns wirklich im Griff. Ja, da wird uns die Knechtschaft unter der Sünde wirklich bewusst. Jedenfalls sollte uns das bewusst werden. Und wir dürfen solche Dinge und solche Sünden eben nicht einfach hinnehmen und uns damit abfinden. Wir dürfen sie eben nicht einfach als Unreife und Unvollkommenheit und wir sind eben Menschen abtun. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass wir in dieser Welt sündfrei leben können. Ja, die Bibel sagt deutlich im ersten Johannesbrief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Nein, die Bibel lehrt also sehr deutlich, alle Menschen und auch alle Christen sind Sünder. Und ich denke, jeder merkt das in seinem eigenen Leben. Aber die Bibel lehrt eben auch, dass wir wachsen müssen, dass wir im Glauben reifen müssen. Und das betrifft eben besonders Sünden, die uns zur Gewohnheit geworden sind. Und ich möchte aber trotzdem nochmal sagen, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir jetzt in unserem Leben voranschreiten und jeden Tag neue Gewohnheitssünden hinter uns lassen und immer besser werden und nur noch ganz kleine Sünderchen sind. Sondern es ist vielmehr so, dass wenn wir reifen, wenn wir im Glauben wachsen, dann ist es so, dass wir denken, wir machen jeden Tag mehr Sünden, weil wir einfach immer mehr merken, wie wir wirklich sind und wie heilig und wie gut Gott ist. Aber das ist schon ein unheimlicher Fortschritt, das bedeutet Wachstum. Also wir dürfen es nicht daran festmachen, wie gut war ich heute, sondern wir müssen es festmachen, was wir erkennen, was wir im Glauben erkennen, wie wir im Herzen wachsen, wie unsere Gesinnung ist. Aber die Bibel lehrt, wir sollen wachsen. Und wenn du dich überhaupt nicht veränderst, wenn du stecken bleibst, dann hat es eben nicht nur was mit Unreife zu tun, sondern eben auch mit deinem Willen oder mit deinem Unwillen, dich zu bewegen, weiterzugehen. Nun zurück zu Jesus. Jesus ist ein Junge, der noch reifen muss, der noch lernen muss, der noch zu den Füßen der Lehrer sitzt. Aber noch mehr. Und das, was ich jetzt hier meine, dieses Mehr, das muss Jesus nicht erst lernen. Was sagt denn Jesus? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? In dieser Aussage stecken eigentlich drei Dinge. Das erste, das haben wir jetzt schon gesehen. Jesus versteht nicht, dass seine Eltern ihn nicht verstehen. Wie kann es sein, dass ihr mich sucht? Habt ihr noch nicht verstanden, dass ich mich zuerst um die Dinge meines himmlischen Vaters kümmern muss? Versteht ihr es nicht? Wusstet ihr das nicht? Aber dieses Unverständnis der Eltern ist nur ein Punkt. Jesus macht hier noch zwei sehr wichtige Aussagen über sich selbst. Nämlich, er macht deutlich, welche Beziehung Priorität über alle anderen Beziehungen in seinem Leben hat. Wenn er sagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist, dann meint er damit natürlich den Tempel, das Haus Gottes. Aber er meint noch mehr, er meint die Angelegenheiten seines Vaters. Er meint das Interesse seines Vaters. Das, was Gott am Herzen liegt, das ist auch das, was Jesus am Herzen liegt. Das heißt, Jesus sagt, wie kann es sein, dass wenn ihr mich vermisst, dass ihr nicht sofort erkannt habt, dass ich mich im Tempel mit der Offenbarung, mit der Erkenntnis, mit dem Dienst Gottes beschäftigen muss. Gottes Wille war in seinem Leben an erster Stelle. Und dann eine dritte Sache, was Jesus hier deutlich macht, was er seinen Eltern sagt. Maria, die Mutter, sagt ihm, siehe, dein Vater, damit meint sie Josef, also dem Adoptivvater, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Jesus sagt, gut, aber zuerst geht es um den Willen meines himmlischen Vaters. Jesus bezeugt ja ganz selbstverständlich, dass er Gottes Sohn ist. Also ihm liegt Gottes Willen und Gottes Interesse nicht nur an erster Stelle im Leben, nein, er bezeugt hier, er ist Gottes Sohn und deshalb ist es ihm so wichtig. Und wenn man so will, ist hier der Höhepunkt und der Abschluss des Berichtes über die Kindheit von Jesus. Jesus stellt sich selbst vor. Nicht der Engel, nicht Elisabeth, nicht Zacharias, nicht Simeon, Hanna und wie sie alle hießen, sondern Jesus selbst bezeugt, dass er Gottes Sohn ist. Und dass darum der Wille seines göttlichen Vaters sein erstes und wichtigstes Anliegen ist. Und diese Dinge bestimmen sein Leben eben so sehr, dass selbst seine intimsten weltlichen Beziehungen ihnen untergeordnet sind. Zum Beispiel die Beziehung zu seinen Eltern. Und hier dürfen wir von dem Kind Jesus lernen. Er ist uns schon hier ein sehr großes Vorbild. Egal, ob wir jetzt in irgendeinem Punkt rebellisch sind oder ob wir unreif sind, was uns hilft, wie wir weiterkommen, wie wir wachsen können, ist, wenn wir auch in unserem Leben die Beziehung zu Gott an erste Stelle setzen, wenn wir ihr Vorrang geben gegenüber aller anderen Beziehungen. Wir müssen zuerst Gott treu sein. Und das vor unseren Freunden, unseren Lehrern, unseren Vorgesetzten, ja selbst vor unseren Eltern. Gottes Wort, sagt uns auch, dass wir gehorsam sein sollen, untertan sein sollen, der Regierung und unseren Vorgesetzten, unseren Lehrern und gerade unseren Eltern. Aber dennoch sollen wir Gott an erster Stelle haben. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, Jesus wird uns hier dieses Vorbild, aber er gibt uns auch eine Lehre, eine wichtige Wahrheit über sich selbst. Und diese Wahrheit, die ist tatsächlich sehr schwer zu begreifen. Das sehen wir bei Josef und Maria, aber auch später bei den Jüngern von Jesus. Und noch später in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte. Jahrhundertelang haben sich die Kirchenväter gestritten, sie haben gerungen. Wie können wir dieses Geheimnis um Jesus nur irgendwie in Worte fassen? Wie können wir wirklich die Wahrheit festhalten? Und so geht es bis heute. Alle haben das Problem zu begreifen, wer Jesus ist. Jesus stellt eigentlich ein Problem dar, welches wir mit unserem menschlichen Verstand nicht auflösen können. Er ist ein Mensch und hier sogar ein unreifes Kind. Und er ist dennoch Gott, das heißt perfekt und vollkommen, allmächtig. Und dieses Geheimnis, das können wir nicht klären. Ja, wir können es beschreiben, so wie es die Kirchenväter in Bekenntnissen gemacht haben. Und wir können es, wir dürfen es glauben. Und dabei dürfen wir jetzt nicht versuchen, dieses Problem mit unserer Vernunft versuchen aufzulösen. Ja, indem wir sagen, das muss irgendwie alles logisch sein. Das heißt, wir machen aus Jesus nur einen Menschen. Oder wir machen aus Jesus nur einen Gott, der vielleicht in einer menschlichen Hülle war. Nein, wir können die Worte und die Taten Jesu nie wirklich begreifen, wenn wir diese Grundlektion nicht festhalten. Nämlich, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist zugleich. Und Jesus selbst bezeugt uns diese Wahrheit. Und mit diesem Höhepunkt endet das Lukas-Evangelium nicht. Und das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen. Man könnte ja jetzt sagen, gut, Lukas hat uns das Wichtigste gesagt und jetzt erzählt er uns noch ein bisschen was von der Kreuzigung und dann hat er seins getan. Nein, wir wissen, das Lukas-Evangelium ist das längste Evangelium. Hier fängt es ja erst an. Und wie wir bemerkt haben, ist schon dieser Anfang sowas von gehaltvoll, sowas von schwer zu fassen. Und es braucht uns auch nicht peinlich sein, oder wir müssen auch nicht uns damit verstecken, dass es schwer zu verstehen ist. Wenn ich von mir ausgehe, ich habe Theologie sogar studieren dürfen, aber es ist nicht so, dass ich dieses Geheimnis begriffen habe, sondern ich komme immer wieder daran, dass ich mich frage, ja, wie kann das sein? Und wenn wir dann Maria und Josef sehen, dann müssen wir uns denken, ja gut, wenn es uns so geht, aber die beiden, ja, die hätten es doch verstehen müssen. Die waren von Anfang an dabei, die haben den Engel gesehen, die haben die ganzen Offenbarungen gesehen, die waren im Tempel und so weiter und so fort. Aber selbst die, und deshalb muss es uns auch nicht bedrücken, selbst die, steht Vers 50, sie verstanden das Wort nicht, was er zu ihnen sagte. Ja, Unverständnis, Unkenntnis, Unsicherheit. Und vielleicht geht es euch bei einigen oder bei vielen Aussagen der Bibel genauso. Immer wieder sind da Spannungen, immer wieder sind da Dinge, die man nicht richtig zusammenbringt, die man nicht verstehen kann. Und wo man sich dann fragt, ja, kann ich das wirklich so glauben? Aber Gott sei Dank, das muss nicht so bleiben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die ersten Verse des Lukas-Evangeliums. Lukas hat dieses Evangelium geschrieben, um, und das schreibt er dort richtig rein, seinen Lesern Gewissheit zu geben. Und wir haben ja schon einige Kapitel uns im letzten Jahr angesehen. Und dieses Jahr wollen wir damit weiterfahren. Wir wollen weiter gucken. Wir wollen Jesus auf Schritt und Tritt verfolgen. Und wir werden sehen, Jesus selbst zeigt uns Stück um Stück auf, was es mit ihm auf sich hat. Ich möchte jetzt hier zum Schluss kommen. Jesus war sündfrei. Jesus war ohne Rebellion. Er war Gottes Sohn und er war sich dessen auch schon in seiner Kindheit bewusst. Aber er musste noch wachsen. Und später können wir dann sehen, dass Jesus tatsächlich viel gelernt hat und viel verstanden hat. Er redete eben nicht in irgendwelchen abgehobenen Worten, total vergeistigt. Nein, wir lesen, die Leute hörten ihn gern. Sie verstanden seine Worte. Er benutzte Bilder aus ihrem Leben. Er sah ihre Probleme, ihre Sünden, ihre Unreife. Er trauerte mit ihm, er litt mit ihnen. Und wir wissen auch, dass er für sie litt. Ja, dass er auch für uns litt. Und wir haben heute von Jesu ersten uns überlieferten Worten gehört. Und daran haben wir gemerkt, ja, der Wille seines göttlichen Vaters war für ihn das Wichtigste im Leben. Und im Evangelium, in der Bibel, da werden uns dann auch die letzten Worte von Jesus berichtet. Die stehen dann sogar in diesem Traktat drin. Da steht, als Jesus am Kreuz hing, also seine letzten Worte, bevor er starb, sagt Jesus, es ist vollbracht. Der Sohn Gottes bezeugt in seiner größten Erniedrigung, dass er diesen Willen seines Vaters erfüllt hat. Das war schon von Anfang an sein höchstes und sein größtes Anliegen war. Und wir fragen uns, wie Gottes Sohn sich so erniedrigen konnte, wofür er diesen Weg ging. Warum Gott ein unreifes Kind von Menschen wurde und letztendlich ein Verbrechertod am Kreuz starb. Und die Antwort auf diese Frage, die ist phänomenal. Und sie ist zum Verwundern und zum Entsetzen zugleich. Nämlich, damit jetzt wir Gottes Kinder werden können. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz von unseren Sünden befreit. Er hat den Weg zu Gott wieder frei gemacht. Und es heißt ja so schön, wir werden es dann auch gleich singen, zu Gott kann man kommen, wie man ist. Und das ist richtig so. Jesus hat alles für uns gemacht. Wir müssen keine Leistung bringen. Jesus hat alles geleistet. Aber wir dürfen in unserer Beziehung zu ihm wachsen. Auch wir dürfen und wir müssen reifen. Und ich weiß nicht, wie es mal werden wird, aber wahrscheinlich gehören die meisten von uns hier nicht zu dem Kreis, von denen dann irgendwann mal die letzten Worte aufgeschrieben werden und in Traktate verfasst und allen Menschen verkündet. Aber möge es Gott geben, dass am Ende unseres Lebens er selbst über dieses Leben das sagen kann, was Lukas über Jesus berichtet in diesem letzten Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen nun gemeinsam dieses Lied singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen. 325.